Wir hören zum Anfang gleich erstmal Gottes Wort. Es ist ein längerer Text. Und das Beste an jeder Predigt ist das Wort Gottes, weil da kannst du nicht viel falsch machen. Ja. Alles andere, was hinterher kommt, da brauchst du die Gnade Gottes. Aber wenn wir Wort Gottes lesen, ist das okay. Und wir lesen Matthäus 18, 21 bis 35, das Gleichnis vom Schalksknecht. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es noch nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn, seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus, traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten es bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr euch nicht einander von Herzen vergebt. Ein jeder seinem Bruder. Herr, es ist ein schweres Wort heute Morgen. Mein Herz ist schwer und gleichzeitig ist es froh, dass wir von deiner Barmherzigkeit gesungen haben, Herr, von deiner Gnade. Aber du hast heute schon geredet in diesem Gottesdienst. Du hast heute schon geredet durch den Jan so deutlich auch in mein Herz hinein, das Wort Gottes als Ganzes zu nehmen, nicht herauszupicken, was einem gefällt, immer wieder die Stellen zu lesen, auch das gesamte Wort Gottes zu lesen. Und so wollen wir uns heute mal dieser Geschichte zuwenden. Herr, uns in das Licht, in dein Licht stellen, uns durchleuchten lassen und wirklich dich anflehen, dich erbitten, Herr, bring du ins Licht, was uns ins Gefängnis bringt. Amen. Die Frage am Anfang ist: Willst du in den Himmel kommen? Ich meine, es ist eine komische Frage, ja. Ich weiß noch, ich hatte mal vor Jahren in Erfurt richtig Bauchschmerzen an einem Nachmittag. Das lag an einem Buch. Das hieß das Tagebuch des frommen Chaoten. Vielleicht kennt ihr das. Ich habe das in einem Zug durchgelesen. Ich hatte solche Bauchschmerzen vor Lachen. Der Bauch ist wehgetan, ja. Weil in diesen verschiedenen Szenen werden er beschrieben, und eine Szene, der Prediger steht vorne und brüllt in die Gemeinde: Wo wollt ihr alle hinkommen? Ne? Er meinte den Himmel, und hinten ruft einer: Teneriffa. Das Witzige an der Geschichte war, unser Pastor damals in Erfurt konnte über das Buch nicht lachen, hatte das Buch auch noch nicht gelesen, und am Sonntag steht er vor der Gemeinde, sprang von rum und fragte: Wo wollt ihr alle hinkommen? Und ich hinten: In den Himmel. Die einzig korrekte Antwort. Und die Frage ist: Wenn du in den Himmel kommen willst, würdest du alles dafür tun? Würdest du alles dafür tun, in den Himmel zu kommen? Es ist eine außergewöhnliche Geschichte, die wir hier in der Schrift lesen, und ich bin wirklich dankbar, dass Gott zu dir geredet hat heute. Ich bin ein bisschen mit Zittern hergekommen. Ja, ich habe so gebetet die ganzen Tage, ich bin immer bei diesem Gleichnis rausgekommen und dachte ich mir, oh, das ist nicht einfach, ja. Aber als es vorhin kam, nicht nur die Sachen rauszupicken aus dem Wort Gottes, die einem gefallen, sondern auch mal solche Sachen zu beleuchten. Die steht in der Bibel, und es ist eine Geschichte mit einem absolut knallharten Ausgang, ja. So wird auch mein Vater euch tun, wenn ihr euch nicht von Herzen vergebt. Geschichte ist zu Ende.
Da ist die Mann, die Rede von einem Mann, der 10.000 Zentner Silber an Schulden aufgehäuft hat. Wenn man dann im Internet guckt, findet man verschiedene Zahlen.
Also der eine ist bei 12 Milliarden Euro rausgekommen, so viel, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, der Mann müsste circa 40.000 Jahre arbeiten, um die Schulden abzugleichen. Allein auf so eine Idee zu kommen, so viel Schulden zu haben, ist schon irrsinnig. Ja? Da fragt man sich, wie kommt Jesus auf die Idee, die Schulden so hoch anzusetzen? Ich gebe euch dann etwas später eine Antwort darauf, warum die Schulden so hoch sind. Ja? Das ist überhaupt nicht möglich, das abzuarbeiten. Und dann kommt ja noch die Idee zu sagen, ich will das abarbeiten, ich will ja alles zurückzahlen. Ne? Das ist wieder Religiosität. Ne? Was muss ich tun, Gott, damit ich in den Himmel komme? Ne? Das ist Religiosität. Ich will es bezahlen. Überhaupt kein Verständnis dafür, dass es gar nicht möglich ist. Ja. So, und der König zeigt sich barmherzig. Ja? Also Jesus erzählt das Gleichnis, ne? Er sagt, das Himmelreich ist gleich wie. Das Gleiche, ja? Er erzählt also, so ist das Himmelreich, diese Geschichte. Ne? Und dann kommt diese Szene, die wir natürlich alle lieben im Wort Gottes. Und der Herr war barmherzig. Ach, das ist gut, ne? Wir sind gut aus der Nummer rausgekommen. Die Juden, die diese Geschichte gehört haben, die wussten sofort, die frommen Juden mussten ja die Schrift auswendig lernen, ne? Die Juden wussten sofort, was Jesus meinte, ne? Er bezog sich auf diesen total arbeitsunwilligen Propheten Jona, ne? Dieser, der keinen Bock hatte zum Arbeiten und zum Ende seines Dienstes die dümmste aller Erklärungen abgibt, warum er nicht arbeiten wollte. Was war seine Erklärung? Ich wusste ja, dass du barmherzig bist, voller Güte und Gnade. Deswegen wollte er nicht predigen. Ja, völlig durchgeknallter Typ. Aber selbst Jona wusste schon im Alten Testament, ich wusste, dass du barmherzig bist. Wir haben es nach wie vor mit einem absolut barmherzigen Gott zu tun. Gut, jetzt kommt er raus auf die Straße, trifft da seinen Kumpel, der ihm mal ein paar Euro schuldet. Ungefähr umgerechnet 9.600 Euro. Kommt da ran und so. Und das, Geschichte geht dann weiter. Er lässt sich dann nicht erbitten, steckt ihn ins Gefängnis, damit er die Schuld bezahlen hat. Ja? Als ob jemand, der im Gefängnis ist, Schuld bezahlen kann. So ein Quark, ja. Aber okay. Ne? Jetzt kriegen das die anderen mit und in uns auch, wenn wir die Geschichte lesen, ne? Da springt sofort das Gerechtigkeitsbarometer an. Pach, ne? Das geht aber nicht. Ne? Ich meine, also der hat ihm so viel und ne. Da müssen wir auch gleich mal zum König gehen und sagen, das geht nicht. Du hast ihm alles vergeben und wegen dem paar Euros, da ist was ungerecht gelaufen, da müssen wir einschreiten. Ne? Und jetzt kommt das Schlimme an der Geschichte. Der König stellt den Knecht zur Rede und er nimmt die gegebene Vergebung zurück. Das sagt die Geschichte. Er nimmt die schon gewährte Vergebung zurück. Und der Hammer ist, jetzt wirft der barmherzige Herr diesen Mann ins Gefängnis. Er wirft ihn nicht nur ins Gefängnis, sondern er setzt noch einen drauf. Er überlässt diesen Knecht den Folterknechten. Was ist die Botschaft für uns? Die Botschaft ist unter anderem, es gibt einen Tag der Abrechnung. Das Himmelreich gleicht einem König, der abrechnen wollte. Es gibt für uns alle einen Tag der Abrechnung. Das sagt die Bibel ganz klar. Und das sage ich nicht, weil ich irgendjemandem was Böses will oder voller Schadenfreude an jene denke, die mir das Leben schwer gemacht haben. Die Bibel sagt, das Himmelreich gleicht einem König, der abrechnen wollte. Und die Frage ist so in die Runde, was wäre denn, wenn der Tag deiner Abrechnung heute ist? Einfach so. Ja, was ist, wenn der Tag deiner Abrechnung heute wäre? Der König ist ganz klar, wer das ist. Ja, es ist Gott, es ist Jesus. Ich meine, ja, sie tauchen beide in dem Gericht wieder auf. Ne? Und im 2. Korinther steht es ganz deutlich, 2. Korinther 5,10, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfängt, was er getan hat, bei Lebzeiten, sei gut oder böse. Mit dem Knecht, da sind wir gemeint, das ist auch schon ganz klar.
Der nächste Begriff, der drin im Gleichnis vorkommt, ist die Schuld. Ja, was ist denn mit dieser Schuld gemeint? Was ist denn mit Sünde überhaupt gemeint? Ja, die Kirche, ich meine, wenn ich so von meiner Lebensgeschichte her komme, ja, ich bin ja auch nicht christlich aufgewachsen, und da kommst du zur Kirche und da reden die irgendwas von Sünde. Und manchmal, früher hat man das zu Hause gehört oder so, wenn die Oma ein Stück Kuchen zu viel gegessen hat, war das, oder, ja, oder Alkohol trinken ist Sünde. Was ist denn eigentlich, um was geht es denn, wenn die Bibel von Sünde redet, ja? Und ich versuche das mal ganz einfach zu erklären, so seit ungefähr einem Jahr sagt Gott zu mir, fast jeder Predigt soll ich die Erklärung bringen, was Sünde ist. Also jetzt kriegt ihr eine Erklärung, was ist Sünde, ja? Sünde ist ziemlich einfach zu erklären. Adam und Eva im Paradies, ganz am Anfang, Gott hat alles geschaffen, ist alles okay, sie haben alles. Ja, sie haben absolut alles. Ihr könnt euch vorstellen, ja, der Schöpfer Gott greift in die Erde, ja, formt den Adam. Und dann, was hat Adam gesehen? Alles allererste, als er die Augen aufmachte, was war das Erste, was Adam gesehen hat? Ja, Gott hat den genommen, ne? Odem in die Nase geblasen, Adam macht die Augen auf, und was sieht er? Das breite Grinsen Gottes, ne? Guck mal, der lebt, der atmet, ne? Ja, Gott hat den so irgendwo am Wickel, am Kopf, ich weiß nicht wo, haucht den an und Adam macht die Augen auf und sieht das breite Grinsen seines Vaters. Ja, logisch, ne? Adam war in dem Augenblick völlig satt. Satt an der Liebe Gottes. Satt an der Zuwendung. Der hatte alles, was er brauchte. Okay, es hat ihm was gefehlt. Hat er ein paar Tage später mitgekriegt. Da ließ Gott ihn in den Schlaf fallen. Und als er aufwachte, da verschlug es alle Adam die Sprache. Ja, da sah er eine Schönheit durch das Paradies wackeln. Oh, und das war einfach, ja. Da, deswegen müsst ihr, liebe Frauen, warum die Männer so wenig reden. Dem Adam hat die Sprache verschlagen. Okay, jedenfalls. Die beiden im Paradies hatten alles, ja. Sie waren versorgt ringsherum. Sie hatten zu tun. Sie sollten den Tieren Namen geben. Es war alles da. Sie konnten alles von Gott bekommen. Bis zu diesem einen Punkt, ja. Vom Baum des Lebens sollten sie nicht essen. Was konnten beide nicht damals? Sie konnten nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. Das ging gar nicht. Die konnten nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse, ja. Von dem Baum des Lebens sollten sie nicht essen. Und jetzt kommt der Teufel mit diesem üblen Trick und pflanzt da Eva einen Gedanken rein, ne? Und sagt, sollte Gott gesagt haben, pass mal auf, Gott hat dir nicht alles gegeben. Ja, Gott hat euch, klar, man, das ist gut mit dir, aber genau in dem Bereich, ne, gibt einen Bereich, da hat Gott dir etwas vorenthalten. Und das musst du dir selbst nehmen. Das musst du dir selbst nehmen. Was bedeutet das denn, wenn ich mir selbst etwas nehme und nicht von Gott erwarte? Das bedeutet, ich vertraue ihm nicht. Ja? Ich vertraue Gott nicht, dass er mir gibt. Dass das, was er mir gibt, gut ist für mein Leben. Ich vertraue Gott nicht. Ich versuche es an ihm vorbei mir zu nehmen. Was sagt Jesus über den Dienst des Heiligen Geistes? Wenn er kommen wird, der Heilige Geist, wird er der Welt die Augen auftun über das Gericht und über die Sünde. Und dann heißt es, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Sünde, dass sie nicht an mich vertrauen. Um es jetzt zusammenzufassen, was ist die Sünde? Sünde ist einfach, ich vertraue Gott nicht. Das ist Sünde. Weder der Alkohol, noch die Pornografie, noch das Rauchen, noch das Stück Kuchen, das sind alles keine Sünden, ihr Lieben. Entspannt euch. Das sind die Folgen der Sünde. Das sind die Folgen der Sünde, ja. Ich vertraue Gott nicht und deswegen muss ich an Gott vorbei, an Gott geschenkt, an der Sexualität zum Beispiel, die Gott geschenkt hat, für eine gute, gelingende Ehe, an Gott vorbei muss ich mir Sexualität nehmen. Dann komme ich in Abhängigkeit. Das ist die Folge der Sünde, die Pornografie, ja. Mit dem Alkohol genauso. Ich meine, in der Bibel, ja, das Erste, was Jesus hier raushaut, sind mal 600 Liter Wein, ja. Das erste Wunder, ne, zur Hochzeit. Er erklärt mir nicht, irgendwo ist von dem Reich Gottes nicht getrunken. Es gibt eine Bibelstelle im Alten Testament, habe ich neulich gelesen, das sollten die trinken, bis sie besoffen waren. Ja, die sollten sich, da geht es um den Zehnten, ach, das ist eine andere Geschichte, ja, aber einmal im Jahr sollst du deinen Zehnten nehmen, einen Monat, den Zehnten sollst du nehmen, sollst ihn zu Geld machen, das steht in der Bibel, sollst ihn zu Geld machen und sollst davon Wein kaufen und starkes Getränk. Ha, das finde ich cool, hä? Ja, das steht in der Bibel. Also Gott hat kein Problem mit Alkohol, aber jetzt ist wieder derselbe Punkt, ne? An Gott vorbei, ja, an Gott vorbei, wird es zur Sucht. Wird alles in unserem Leben zur Sucht. Also nochmal, um weiterzukommen, ihr habt jetzt verstanden, was ist Sünde? Sünde ist, ich vertraue Gott nicht. Das ist die Sünde. Um die geht es. Alles andere sind immer nur die Folgen davon. Ja? Das ist die Sünde. Und da heißt es dann, Jesaja 1,18, wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Es wird deutlich, göttliche Vergebungskraft hat keine Grenze. Ja? Gott vergibt unser Misstrauen. Gott vergibt unsere ängstlichen Entscheidungen. Gott vergibt unsere Fehlentscheidungen, er vergibt unsere Sünde. Ja? Das muss in uns ein, das irgendwo muss das landen bei uns. Und wir brauchen, ich sage es immer, jeder von uns, wir brauchen eine Offenbarung vom Kreuz in deinem Herzen. Du brauchst das. Wenn du es noch nicht hattest, dann frag Gott, dass er dir das schenkt. Wir brauchen das von Gott her. Ja? Ihr wisst ja, als ich zum Glauben kam und dann die Sachen irgendwann begriffen habe mit Sünde und so. Ich habe ja als Bäckerlehrling Geld geklaut. Ich habe schon hier erzählt, meine ganze Lebensgeschichte. Und ich habe verschiedene Sachen gemacht. Leute, aber wegen dem geklauten Geld und den Beziehungen mit den Mädels, dass ich deswegen ihn umbringe, das steht für mich in kein Verhältnis. Ja? Versteht ihr? Jesus ist für meine Schuld gestorben und du denkst, na Heimatland, bleib mal auf dem Teppich. Weißt du, wegen dem paar Mark, die ich geklaut habe, gleich jemanden umzubringen, der gar nicht dafür kann, das gibt für den Heiden keinen Sinn. Ja? Und irgendwann hat Gott zu mir geredet und zwar mit ganz anderer Art und Weise. Ja, denkst du immer, dass Jesus, ich habe ihn nicht ans Kreuz gebracht, ich war gar nicht dabei, war keine Chance, war vor 2000 Jahren. Wisst ihr, das mit den Nazis und den Juden ist das gleiche Thema, ne? Was habe ich damit zu tun mit den Nazis und den Juden? Ich bin viel später geboren. Ich habe keine Juden ins Gefängnis gebracht, ins KZ, ich nicht. Ja? Ich habe nur als Schüler, das weiß ich noch so, ich bin, wie gesagt, nicht christlich geworden, habe mich immer angepasst an meine Kumpels. Und wir haben in der Schule so Judenwitze erzählt. Ich meine nicht jüdischen Humor, ich meine Judenwitze mit Gaskammern und ähnlichen solche Sachen. Ja? Das war völlig normal. Ich habe mich immer angepasst in meinem Leben, um Anerkennung zu bekommen. Ja? Wenn du das achte Kind bist, musst du immer hinterher tackeln und um Anerkennung betteln. Okay, ne? Ich habe mich immer angepasst. Und was meine Mitschüler erzählt haben, an Witzen habe ich erzählt, was die an Blödsinn gemacht haben, haben die gemacht. Ich bin immer mitgedackelt, nur um Anerkennung zu kriegen. Und dann bin ich Christ einige Jahre und gucke den Film Recht nicht Rache von Simon Wiesenthal. Das ist dieser Film, wo der Jude Simon Wiesenthal nach dem Krieg die Nazis jagt. Sehr interessanter Geschichtsfilm, sollte man sich reinziehen. In dem Film wird Wiesenthal an das Bett eines deutschen sterbenden Soldaten gerufen. Das siehst du nur Verband und Blut, ne? Und der Deutsche brüllt den immer an, Jude, vergib mir! Und er sagt eine ganze Weile nichts, die Spannung baut sich auf und irgendwann sagt der Wiesenthal zu dem Deutschen, was soll ich dir denn vergeben? Und dann sagt der Deutsche, ich habe doch nur gemacht, was alle gemacht haben. Und in dem Augenblick fange ich an zu heulen. In dem Augenblick fange ich an zu heulen, weil ich wusste, ich wäre mitmarschiert. Ich wäre mitgegangen, ich hätte mit. Der sagt dann, ich habe nur gemacht, was meine Freunde gemacht haben, ich bin zur Hitlerjugend, meine Freunde sind dorthin gegangen, ich habe mitgemacht, als meine Freunde zur Waffen-SS in SS sind, bin ich mitgegangen und als wir Moskau Ghetto gestürmt haben, da habe ich einen Vater und einen Sohn erschossen, Jude, vergib mir. Wie er das erzählt, dadurch zuckt es mich, weil ich merke, ich wäre mitgelatscht. Ich bin doch mit Schuld, auch wenn ich nicht dabei war. Da kam was zusammen. Und in dem Augenblick bekomme ich eine Offenbarung vom Kreuz, Christus am Kreuz, und ich höre mich brüllen, kreuzige ihn. Und da kommt was zusammen. Und das meine ich, jeder von uns, wir brauchen die Offenbarung vom Kreuz in unserem Herzen, dass ich weiß, Christus ist auch für meine Schuld gestorben. Es muss von hier nach da kommen. Habe ich alles schon erzählt? Cool. Das heißt, wir sind genauso schuld am Tod von Jesus, wie die, die vor 2000 Jahren dorthin gehängt haben. Er hängt nämlich wegen meiner Schuld am Kreuz. Ich kann Erlösung nur verstehen und begreifen, wenn mir das zu jeder Zeit präsent ist. Und ihr Lieben, ihr müsst nicht bei den Schweinen gelebt haben, um das zu begreifen. Ja, ihr kennt inzwischen meine liebe Frau und wenn ich predige, nach ein paar Minuten bin ich bei meiner Frau, das ist meistens so. Ja. Christliches Elternhaus, christliche Erziehung, meine Frau war immer artig, ja. Und Jesus hängt am Kreuz und stirbt und denkt an Conny und denkt, naja, die Conny, die war immer artig, für die muss ich nicht ganz so viel sterben, aber für Jürgen, für diesen Lumpen muss ich mich voll reinhängen. Merkt ihr schon, ne? So ein Blödsinn, ne? Nein, ihr Lieben, egal wo wir herkommen, wir sind mit demselben Preis erkauft, ja. Wir alle hier,
sind mit demselben Preis erkauft. Wir alle ermangeln des Ruhmes bei Gott, sagt die Bibel. Wir alle, für unsere Schuld, ja, ist er gestorben. Wir sind Befreite, wir sind Erlöste, wir dürfen fröhlich unterwegs sein. Das gesamte Erlösungswerk für die ganze Welt ist vor 2000 Jahren an diesem Kreuz geschehen. Im 2. Korinther 5, 19 heißt es, Gott war in Christus, er versöhnte die Welt mit sich selber, rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Auf Deutsch, Gott ist mit dir fertig. Gott ist mit dieser Welt fertig. Er ist fertig. Er hat die Sünde der Welt bereits getilgt. Das ist die gute Botschaft. Ihr dürft jetzt gehen. Die haben sich schon angemeldet, dass sie während der Predigt verschwinden wollen. Die Frage ist also nochmal, nimmst du das für dich in Anspruch, lebst du als von Schuld befreiter Mensch? Das gehört, das wisst ihr, das muss uns präsent sein. Wenn ich das nämlich vergesse, dass Christus für mich gestorben ist, welches Vorrecht es ist, heute in der Zeit mit Gott zu leben, bekommt Christus seine eigenartige Dynamik, ja? Und dann komme ich auf die Idee, dass jemand mir irgendwas schuldig ist, ja? Mir ist niemand etwas schuldig. Die Frage von Gewöhnung, ja, ist so stark manchmal. Wir gewöhnen uns an Gnade und an Vergebung und dann sind wir irgendwann unterwegs und denken, da ist ja noch jemand draußen, ne, der ist mir was schuldig. Ja. Kein Mensch, habe ich hier fett gedruckt, kein Mensch kann mir so sündigen, dass seine Schuld größer ist als die Schuld, die Gott mir vergeben hat. Wie kommt es dazu, dass Jesus die Schuld des Knechtes vor Gott so hoch angesetzt hat, ja, diese 10.000 Zentner Silber, ja? Die Antwort ist und steht in der Bergpredigt. Dort sagt Jesus, Matthäus 5, 22, wer mit seinem Bruder zürnt und sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Wer zu seinem Bruder sagt, du bist ein Idiot, sagt die Bibel, der ist des höllischen Feuers schuldig. So hoch ist der Preis. Ihr Lieben. Du kannst zu niemandem, den Gott erlöst hat, Idiot sagen. Gott hat keine Idioten. Ich weiß noch, vor Jahren, Jüngerschaftsschule, erzählte eine Mitarbeiterin, sie hat irgendwas gemacht in der Küche und es ist oder hat was gebastelt, irgendwas ist ihr nicht gelungen. Und dann rief sie, oh, bin ich doof. Und sie hörte die Stimme ihrer Mutter aus der Küche rufen, die sagte, ich habe keine doofen Kinder. Und das ist mir so ins Herz gefallen. Wisst ihr, Gott hat keine doofen Kinder. Deswegen ist es uns verboten, einander so zu titulieren, ganz einfach. Du kannst doch nicht jemanden, den Gott erlöst hat, den Gott wiederhergestellt hat, für den er sein Leben gegeben hat, als Idioten bezeichnen. Das geht nicht. Deswegen sagt das Jesus ganz klar. Ja? Du machst mit so einem Satz, mit so einem Wort, machst du das Erlösungswerk zunichte. Du sagst, naja, bei mir hat Erlösung schon funktioniert, aber bei dir nicht. Ja? Das sagst du damit. Hartes Wort, so ist das. Ne? Also, Jesus führt uns vor Augen, dass es eine Schuldenlast gibt, die können wir nicht abbezahlen. Ja? Aber bei ihm ist unendliche Vergebung. Einer meiner Lieblingssätze, auch schon auf Facebook gepostet, ganz oft. Vergib nicht, weil der andere Vergebung verdient hat, sondern damit du ein von Schuld befreites Leben hast. Vergib. Nicht, weil der andere Vergebung verdient hast, sondern damit du ein von Schuld befreites Leben hast. Ja. Das ist die Frage von Vergebung. Der König in dem Gleichnis wirft den Mann also ins Gefängnis und übergibt ihn den Folterknechten. Was ist ein Gefängnis? Ein Gefängnis ist zuallererst ein Ort der Einschränkung deiner Bewegungsfreiheit. In einem Gefängnis hast du ein Maß an Quadratmetern, dort kannst du dich bewegen. Ein Gefängnis bedeutet, deine Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Jetzt die Frage, gibt es Menschen in deinem Leben, denen du aus dem Weg gehst? Gibt es Menschen in deinem Leben, denen du aus dem Weg gehst? Einfach so. Gibt es Begrenzungen in deinem Leben, wo du merkst, da gehe ich lieber nicht hin? Oder gibt es Entscheidungen in deinem Leben, die du nicht triffst? Weil du einmal in deinem Leben einen Fehler gemacht hast. Leute, es hilft nichts, wenn du im Gefängnis sitzt und dir den Maler bestellst und dir die Zelle bunt anmalen lässt. Den Eindruck habe ich manchmal. Ja? Ich bleibe lieber im Gefängnis, da weiß ich, da kriege ich mein Essen jeden Tag. Ich bleibe lieber im Sklavenhaus. Ach, wären wir doch zurück in Ägypten. Ja? Es war Gott einfacher, Israel aus Ägypten zu holen, als Ägypten aus dem Herzen Israels. Es war Gott einfacher, dich zu erlösen, weil er hat es bereits getan vor 2000 Jahren. Ne? Aber dass die Erlösung hier und hier landet, ist ein völlig anderes Thema. Aus unserem Herzen, ja, dass wir wirklich Erlöste, als Erlöste im Herzen leben. Nochmal die Frage, gibt es Menschen in deinem Leben, denen du aus dem Weg gehst, spürst du eine Form von Gefängnis, wo du dich eingeengt fühlst? Dann übergibt er ihnen den Folterknechten. Und die Folterknechte heißen Hass, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, begleitet durch Furcht, Angst und Beleidigtsein. Das sind die Folterknechte, ja. Wie viele Menschen kennt ihr? Vielleicht gehörst du selbst dazu. Ja? Wenn du einmal im Gefängnis bist, dann fängst du an, denjenigen zu hassen, der dich verletzt und enttäuscht hat. Das ist so. Ja? Dann kommt Bitterkeit dazu. Bitterkeit gibt so einen Spruch, gibt verschiedene Leute, die den gesagt haben sollen, weiß nicht, wer ihn gesagt hat, aber der Spruch heißt, an Bitterkeit und Unversöhnlichkeit festzuhalten, ist das Gleiche, als würde jemand Gift trinken, in der Hoffnung, jemand anderen damit zu schädigen. An Bitterkeit festzuhalten, ist das Gleiche, als würdest du Gift trinken. Überlege dir genau, alles, was du in deinem Herzen bewegst, einen negativen Gedanken über andere Menschen, muss zuerst durch dein Leben hindurch, vergiftet zuerst dein eigenes Leben. So ist das. Ja? Wenn du Wasserhahn aufdrehst, dann wird es erst nass. Der Wasserhahn. Ja. Alles, was durch mein Leben durchgeht, an Negativen zu anderen, vergiftet mein Leben. Aber ich will es auch ins Positive nehmen. Leute, alles, was an Positiven durch mein Leben durchgeht, so vor Weihnachten, vor dem Geburtstag, du willst irgendjemandem was schenken. Ich habe die Geschichte hier schon erzählt, ich erzähle sie trotzdem, weil sie so schön ist. Als meine Frau vor kurzem 40 wurde, da war ich so unterwegs mit Gott und sagte, du hast mir so eine wunderbare Frau geschenkt, was kann ich ihr schenken? So, ich brauche was Spezielles zu ihrem 40. Geburtstag und ich habe es kaum ausgesprochen, da sprach Gott zu mir und ich sage euch, ich war 14 Tage, ich war nur am Feiern. Ja? Ich war schon so fett gesegnet, ich wusste genau, das ist der Brüller. Ja? Und das wird sie absolut begeistern. Ne? Und wie gesagt, allein schon das zu bewegen im Herzen die ganze Zeit, mich schon drauf zu freuen, wie so ein kleines Kind, ne? Wenn du was Gutes bewegst in deinem Herzen, bist du zuerst gesegnet. Das ist das, ja, steht nicht nur das Negative, auch das Positive. Also, Mensch, wenn du dir was Gutes tun willst, tu anderen Menschen Gutes. Das ist die Botschaft, ja. Alles, was wir anderen tun, muss zuerst durch uns hindurch, okay? Alles klar. Also, an Bitterkeit, an Unversöhnlichkeit festzuhalten, vergiftet dein Leben, lass es raus. Auch das ist ja eine Form von Gefängnis, ja. Lass es raus. Viele Menschen sind daran krank geworden. Wisst ihr, Jesus ist eines Tages unterwegs, kommt an den Teich Bethesda, ne? Da liegt einer rum, da heißt es, 38 Jahre krank. Ne? 38 Jahre, konnte nicht richtig laufen. Okay, Jesus macht ihn gesund. Der eigentliche Hammersatz in der Geschichte ist nachher, dass er den später trifft in Johannes 5,16 und sagt zu dem 38 Jahre kranken Mann, der jetzt gesund ist, siehe, du bist gesund geworden, sündige in Zukunft nicht mehr, damit er nicht Schlimmeres widerfährt. Nicht, Leute, ich habe nichts Schlimmeres? 38 Jahre? Krank? Sich nicht bewegen können? Nichts Schlimmeres? Siehe, du bist gesund geworden, sagt Jesus zu ihm. Sündige nicht mehr, das heißt, irgendeine Fehlentscheidung. Ja, Sünde, okay, ja. Irgendeine Fehlentscheidung. Irgendeine Sache an Gott vorbei hat ihn krank gemacht. Ihr jungen Mädels, ihr jungen Männer, heiratet nicht um des Heiratens willen. Ich habe genug Elend gesehen und gehört. Na, wenn ich Kinder, nehme ich halt den noch. Eine falsche Entscheidung an Gott vorbei. Und wie viele Frauen und Männer haben sich in ein Gefängnis gebracht. Haben einen Mann geheiratet, eine Frau geheiratet, die nicht mit Gott gelebt hat. Einfach mal so, Tipp am Rand. Schulden. Natürlich kann man einen ordentlichen Kredit haben für ein Haus, und weil dieses Haus ist eine Gegenleistung, habe ich kein Problem damit. Ne? Aber bevor du Schulden machst, ist auch so eine Sünde. Ja? Gott nicht zu vertrauen. bevor du Schulden machst, ja, überlegst dir genau. Vielleicht hängst du nachher auch 38 Jahre fest an dem Palast, den du dir gebaut hast. Gott hat ja was anderes mit deinem Leben vor, du kommst nicht vom Acker, weil du das bedienen musst. Ja. Es sind so viele Sachen, ja. Wo ist der Punkt in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich bin gerade dabei, eine falsche Entscheidung zu treffen, an Gott vorbei? Ich sage, wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, baut keine Häuser, das ist halt nicht meine Botschaft. Ja. Die Frage ist für dich, bist du frei davon, irgendjemandem irgendwas beweisen zu müssen, das größere Auto zu haben, das bessere Haus? Wenn du davon frei bist, dann kannst du auch Häuser kaufen und Autos bauen, umgekehrt. Aber, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Er war 38 Jahre krank, aufgrund von Sünde, aufgrund einer eigenen Sünde war er 38 Jahre gebunden. Ihr Lieben, das ist die Botschaft der Bibel, ne? Und dann gibt es so ein altes Erweckungslied, dort heißt es, Gottes Gnade und Jesu Blut machen jeden Schaden gut. Was will Gott uns mit dem Gleichnis sagen? Ins Himmelreich gelangen wir nur ohne Sünde. Deswegen meine Frage vorhin, wollt ihr in den Himmel kommen? Ja? Es gibt nur eine Stelle, wo wir Sünde loswerden können, und das ist unter dem Kreuz Jesu. Ja? Da wurde die Sünde gerichtet, ja? Da hat Christus alles auf sich genommen. Und die Bibel sagt es ganz klar, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Wir haben festgestellt, dass Gottes Gnade und Vergebungsbereitschaft grenzenlos ist. Gott hat keine Obergrenze für Sünde festgelegt. Es gibt keine Marke, über die hinaus sozusagen dann das Maß ist voll, ne? Und jetzt nicht mehr. Das gibt bei Gott nicht. Das ist schön, ne? Es gibt kein Limit für Vergebung. Und doch gibt es eine Grenze. Es ist jene Grenze, die wir uns selbst zuschreiben, gemäß dem Gleichnis, was wir gehört haben. Wenn wir selbst nicht bereit sind, dem anderen zu vergeben, verlieren wir unseren eigenen Freispruch. Das sagt das Gleichnis. Wenn wir selbst nicht bereit sind, anderen zu vergeben, verlieren wir unseren eigenen Freispruch. Das heißt, Vergebung kann doch gecancelt werden. Vergebung kann aufgehoben werden. Jesus sagt, Matthäus 6,14, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen euch nicht vergeben. Dem Vater unser beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Damit ist die Frage ganz klar angesprochen, ob ein Christ wieder verloren werden kann. Die biblische Aussage ist ganz klar, nein. Die biblische Aussage ist ganz klar, ein Christ kann nicht verloren gehen. Das Gleichnis aber führt uns einen Fall vor, bei dem das irgendwie doch möglich zu scheinen scheint. Wie ist das möglich? Die Logik ist ziemlich einfach. Wenn wir den anderen nicht vergeben, bleiben wir auf unserer eigenen Schuld sitzen und mit Schuld kommst du nicht in den Himmel. Das ist die Logik des Gleichnisses. Ja. Wenn wir anderen nicht vergeben, bleiben wir auf unserer eigenen Schuld sitzen. Und mit Schuld kommst du nochmal nicht in den Himmel. Das ist das, was das sagt, ja. In dem Gleichnis wurde das ganz klar ausgedrückt. Jesus sagt mal an einer anderen Stelle, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ich bitte euch mal, auch solche Bibelstellen zu lesen. Also mich hat das wirklich ermutigt, was der Jan das Wort vorhin hatte. Mal solche Bibelstellen zu lesen und mal zu fragen, wie die Jünger beim Abendmahl, bin ich es? Herr, bin ich es? Mal ehrlich, diese Frage zu stellen. Ne? Vergebung erhält nur, wer auch selbst vergibt. Der Knecht in diesem Gleichnis, der kann zu denen gerechnet werden, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Ne? Aber es ist eine ganz klare Botschaft heute Morgen, ja, Vergebung ist möglich. Generell. Und ich möchte euch noch ein persönliches Zeugnis erzählen. Ich habe ja, ich bin ja als achtes Kind aufgewachsen, mein Vater ist durch Alkohol umgekommen, dann war ich 6 Jahre alt, da kam ein Mann, der hieß Onkel Dietrich, der blieb dann, heiratete meine Mutter. als er die geheiratet hat, hat er mich und meine ein Jahr ältere Schwester, also die nächste sozusagen, ich war 6, sie war 7, beiseite genommen und hat uns beide gefragt, ich habe jetzt eure Mutti geheiratet, wollt ihr jetzt weiter zu mir Onkel Dietrich sagen oder Vati? Und da sagte meine 7 Jahre alte Schwester damals zu ihm, wir sagen weiter zu dir Onkel Dietrich, wir können dich sowieso nicht leiden. Kinder sagen nur mal, was sie denken, ja? So, und dann hat sich dann über die Jahre was aufgebaut, also wir haben uns sehr gefetzt miteinander. Ich habe zu Hause ja sehr viele Schläge gekriegt von meiner Mutter, von ihm nicht, aber mit ihm habe ich mit Worten duelliert und es war sehr heftig. Und der Punkt war nachher am Ende, ich bin mit 18 rausgeflogen. Ja, ich hatte meine Mutter geschlagen im Zorn, bin rausgeflogen und wie ich zur Tür raus bin, traf ich noch meinen Stiefbruder, habe einen Stiefbruder bekommen und den habe ich gesagt, wenn ich dich bei der Disco treffe, breche ich dir alle Knochen. Ja, das war offener Hass, so bin ich weg. Auf der Straße gewohnt, vom August bis Oktober, ja, Parkbänken geschlafen. Bin dann aufgenommen worden in das Pfarrhaus, bin dann zum Glauben gekommen, Gott hat mein Leben angefangen zu verändern. Und dann kam dieser Punkt, dass ich gemerkt habe, du kannst so nicht weiterleben, anderen von Christus erzählen und mit deinen Eltern im Hass leben. Das geht nicht. Und dann habe ich mir gewusst, ich habe gewusst, ich muss mich mit meinen Eltern versöhnen. Und nie habe ich gemerkt, ich kann es nicht. Und wenn du heute Morgen die Botschaft gehört hast und hast gemerkt, ich kann es nicht, dann hast du mein vollstes Verständnis. Ich kann es nicht. Allein die Vorstellung, meinem Stiefvater zu begegnen, das war wie eine Mauer. Meiner Mutter zu begegnen, ich habe gemerkt, keine Chance. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich kann es nicht. Und so bin ich zu Gott gegangen. Und dann hat zu Gott gesagt, Herr, ich kann nicht. Ich will dir eins sagen, Herr, ich will. Und das meine ich ehrlich. Und das hoffe ich von euch, von jedem von euch. Dieses Ehrliche im Herzen, ich will. Aber ich kann nicht. Und das ist das, was Gott hören will. Ich will, aber ich kann nicht. Ich wollte euch heute Morgen nicht die Botschaft um die Ohren hauen und sagen, nun mach aber los. Ich wollte euch sagen, es ist unmöglich, dass wir aus uns heraus Menschen vergeben. Es ist unmöglich. So wie ich euch gesagt habe, wir brauchen die Offenbarung vom Kreuz in unserem Herzen, brauchen wir die Offenbarung der Vergebung von Gott, dass sie in unserem Herzen ankommt. Ja? Ich habe zu Gott gesagt, Herr, ich will meinen Eltern vergeben. Ich habe keine Ahnung, wie es gehen kann. Ich will, aber ich kann nicht, war mein Gebet. Zwei Jahre, nachdem ich Christ geworden bin, sind wir so in der Kirche versammelt, im Altarraum, am Beten für die Rüstzeit. Die Frau des Pfarrers steht vor mir, ein Kopf kleiner als ich, guckt zu mir hoch und sagt, stimmt, du könntest jetzt heulen. Ich habe als Siebenjähriger mir geschworen, nie wieder zu weinen. Ja, habe auch nie wieder geweint, habe sie Beschläge gekriegt, habe als Siebenjähriger geschworen, nie wieder zu weinen. Hat das auch durchgezogen. Ja? Und plötzlich steht die Frau vor mir und kommt klein als ich, guckt zu mir hoch und sagt, stimmt, du kannst jetzt heulen. Und ich, gucke doch diese runter, ne? Hä? Nö, wisst ihr jetzt nicht warum, ne? Und sie macht einen Schritt auf mich zu, nimmt meinen Kopf, zieht ihn an sich ran, streichelt einmal drüber und ich wie vom Blitz getroffen, brech zusammen und fange an zu heulen. Heule etwa 2 Stunden in der Kirche. Nach 2 Stunden heulen stehe ich auf und kriege einen Schreck im Herzen, weil ich merke, ich habe meine Eltern lieb. Ich war so erschrocken über mich. Ich habe richtig gemerkt, ich habe meine Eltern lieb. Der Hass war weg. Die Mauer war weg. Das steinerne Herz, was Gott wegnehmen wollte mit der Jahreslosung, es war weg. Gott hat es verändert. Ich bin eine Woche später nach Hause, wir haben uns versöhnt. Meine Eltern waren völlig überfahren mit der Situation. Aber okay, aber ich sage euch das deswegen, wenn du heute Morgen merkst, ja, da ist was, da ist ein Stein in meinem Herzen, dann geh zu Gott. Sag, Herr, ich will, aber ich kann nicht. Und lass an dir sein Erlösungswerk, sein Vergebungswerk tun. Am Ende der Predigt die 2 Sachen. Erste, wenn du noch nie beim König Jesus warst, um alle Schuld des Lebens abzuladen, dann lass dich jetzt einladen. Komm zu ihm. Er ist bereit, jede Sünde zu vergeben. Wenn du schuldenfrei geworden bist und den König des Himmels in deinem Herzen aufgenommen hast, dann bist du Eigentümer des Himmels geworden. Ich möchte euch einladen, wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast, Mensch, schieb's nicht raus. Des Teufels liebstes Möbelstück, das ist die lange Bank, ne? Schieb's nicht raus. Wenn du noch nie Vergebung und Vergebung gebeten hast für deine Fehlentscheidungen. Wenn du sagst, ich bin Christ, aber ich vergebe den anderen nicht, dann lebst du gefährlich. Vergib deinen Schuldigern. Dass es dir nicht so ergeht, wie dem Knecht ist im Gleichnis. Die Botschaft ist, heraus aus dem Gefängnis. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du unser Elend angesehen hast, Herr, wo wir uns auch haben verknechten, versklaven lassen durch Fehlentscheidungen, durch Sünde, Herr. Du siehst, wo wir ins Gefängnis gekommen sind, weil wir nicht vergeben wollen. Aber deine Gnade, dein Erbarmen ist so groß. Du heilst unsere Herzen, du heilst unsere Schmerzen, Herr. Du gibst uns die ganze Fülle der Vergebung. Und danke, dass wir diese Botschaft heute Morgen hören können, auch wenn sie strong ist, Herr. Sie ist dein Wort. Und wir wollen sie hören. Und wie wir es vorhin schon auch in dem Wort Erkenntnis hatten, und wir wollen sie auch tun. Und danke, dass du uns dazu deine göttliche Kraft und Liebe gibst. Amen.
Amen.